Glaube in Beziehung, so ist das Thema heute Morgen. Glaube, der christliche Glaube, er wirkt sich auf die verschiedenen Beziehungen und Verhältnisse unseres Lebens aus. Glaube ist nicht nur irgendwie so ein Spezialbereich einiger Fachleute und nur für ganz bestimmte Bereiche des Lebens von Bedeutung. Stellt euch vor, ein Statiker, der stellt komplizierte Berechnungen auf und hat durchaus eine wichtige Aufgabe, und zwar dafür zu sorgen, dass ein Gebäude sicher gebaut werden kann oder sicher Bestand haben kann. Er ist den ganzen Tag mit Tabellen und Kalkulationen und Berechnungen beschäftigt und er freut sich, wenn er Lösungen gefunden hat. Und vielleicht treffen sich dann in der Mittagspause mit anderen seiner Kollegen und sie sprechen über die Tragwände und die komplexen Probleme, die in der Statik vielleicht vorherrschen können. Aber wenn er nach Hause kommt, dann hilft ihm all seine Statik und Berechnung nicht für die Tragfähigkeit seiner Ehe oder die Zuverlässigkeit seines Charakters. Aber so ist es nicht mit dem Glauben. Es ist in jeder Beziehung wichtig. In all dem, was wir tun, macht der Glaube einen Unterschied. Glaube in Beziehung. Er ist in jeder Beziehung wichtig. Heute Morgen beginnen wir mit einer kurzen Predigtreihe durch den Philemonbrief. Also alle, die schon 1. Mose aufgeschlagen haben, heute sind wir am anderen Ende der Bibel, im Philemonbrief vor dem Hebräerbrief. In diesem ganzen Brief geht es um Glauben in Beziehung. Tatsächlich könnte man das auch als eine Überschrift des ganzen Briefes sehen. Glaube in Beziehung. Paulus schreibt hier nicht eine Gemeinde direkt an und er gibt auch nicht einem Prediger Ratschläge für seinen Dienst, wie in den anderen Briefen, die er geschrieben hat, sondern dieser Brief ist tatsächlich außergewöhnlich, denn es ist der einzige Brief, in dem Paulus eine Person anschreibt in Bezug auf ein privates und in gewisser Weise auch ganz natürliches Thema. Es geht um einen Diener, ja, um einen Sklaven, der seinem Herrn davongelaufen ist. Der Sklave Onesimus hat Paulus im Gefängnis getroffen und ist zum Glauben gekommen. Und nun schreibt Paulus einen Brief an Philemon, jenem Herrn, den Onesimus betrogen hatte. Und hier erleben wir in einzigartiger Weise, wie der Apostel Paulus ganz seelsorgerlich und ein persönliches Problem angeht und wunderbar hilfreich aufzeigt, wie der christliche Glaube in dieser Beziehung, in dieser Situation ganz praktisch wird, ja, einen ganz großen Unterschied macht. Ein deutscher Theologe, er kommentierte diesen Schreiben so: Der Brief ist ein reizvolles Zeugnis der Feinfühligkeit und Liebe des Apostels sowie der Erhabenheit der Gefühle und der Sprache, mit denen Paulus die konkreten Dinge des Lebens zu behandeln wusste. Wir haben hier also Theologie ganz praktisch. Glaube in Beziehung. Schlag doch auf mit mir den Philemonbrief und wir lesen die ersten 3 Verse. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, Philemon, den Geliebten und unserem Mitarbeiter, und Apphia, der Schwester, und Archippus, unserem Mitkämpfer, und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Obwohl Paulus hier formal den üblichen Aufbau eines Briefes zu seiner Zeit gebraucht, finden wir schon in diesem Briefkopf, in diesen ersten 3 Versen, die ja eigentlich nur die Angabe von Verfasser und Adressat mit so einem formalen Gruß enthält, bereits einige sehr interessante Hinweise darauf, was der Glaube konkret im Leben und in den Beziehungen der Christen hervorbringt und wirkt. Mein erster Punkt ist dieser: Glaube macht bescheiden. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Paulus schreibt tatsächlich aus einem Gefängnis. Er war wirklich gefangen. Höchstwahrscheinlich in Rom, wo er auf seinen Prozess wartete. Dort hatte er zwar so einige Freiheiten, wir lesen das am Ende der Apostelgeschichte, aber er war gebunden an einen römischen Soldaten. So etwas wie die antike Fußfessel. Er war gefangen. Doch warum schreibt Paulus das hier eigentlich? Nun, er hat zur gleichen Zeit auch den Kolosser- und den Epheserbrief geschrieben. Finden hier viele Parallelen auch von den Leuten, die er grüßt oder von denen er grüßen lässt. Im Epheserbrief erwähnt er in der Mitte des Briefes auch zweimal, dass er ein Gefangener ist, ein Gefangener Jesu. Aber hier im Briefkopf schreibt er sowohl im Epheser als auch im Kolosserbrief: Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. Also in der gleichen Situation, im gleichen Gefängnis, zur gleichen Zeit, schreibt er im Briefkopf an die Epheser und Kolosser: Apostel. Aber hier im Philemonbrief schreibt er: Gefangener. Nun, Paulus, er war doch ein Apostel. Er war wirklich ein Apostel. Und in 9 seiner 13 Briefe im Neuen Testament stellt er sich im Briefkopf als Apostel Christi Jesu vor. In 3 Briefen gebraucht er die Bezeichnung Knecht oder Sklave Christi Jesu. Aber nur im Philemonbrief beginnt er seinen Brief mit Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Es hat also nicht nur etwas mit der gegenwärtigen Gefangenschaft zu tun, dass er nun gerade tatsächlich im Gefängnis war, sondern er wählt gleich zu Beginn die niedrigste Bezeichnung, die er sich nur geben kann. Apostel ist ein absoluter Ehrentitel. Das heißt, von Gott, von Jesus persönlich berufen, als Zeugnis, als Zeuge seiner Auferstehung zu sein. Knecht Jesu Christi ist die demütige Betonung, dass er Jesus Christus dient und ihn zum Herrn hat und in seinem Auftrag unterwegs ist. Aber Gefangener, wisst ihr, Gefangener ist die einzige Position in der damaligen Gesellschaft, die noch unter einem Sklaven stand. Wenn wir uns die soziale Hierarchie anschauen, mit all den Positionen, mit all diesen Gesellschaftsschichten, dann gab es eine Position, die noch unter dem Sklaven war. Und das waren die Gefangenen. Und so nennt sich Paulus. Paulus nimmt die absolut niedrigste und unterste Stellung ein, obwohl er sich mit Recht und ohne Angeberei Apostel Christi Jesu nennen könnte. Denn er war es. Doch er gibt schon in dieser Beifügung zu seinem Namen, in seiner Vorstellung, das Zeugnis dafür, dass der christliche Glaube bescheiden und demütig macht. Er ist in der Lage, die niedrigste Position einzunehmen, um Jesu willen, um des Glaubens willen. Paulus will Philemon als Einzelperson nicht wie ein Boss oder Aufsichtsrat entgegentreten, sondern in Niedrigkeit. Es geht hier nicht um einen Machtkampf. Es geht nicht um Rechthaberei. Und es ist eigentlich schon bemerkenswert, dass der große Apostel Paulus überhaupt wegen so einer Sache zugunsten eines entlaufenen Sklaven einen Brief verfasst. Hatte er nicht viel größere Sorgen? Hatte er nicht viel wichtigere Aufgaben? Und dann wählt er auch noch bewusst so bescheidene Worte, um sich nicht zu erheben, sondern sogar unter alle Beteiligten sich zu erniedrigen. Glaube macht bescheiden. Denn ein Christ weiß, dass er nichts Gutes verdient hat. Und alles Gute, woran wir mitwirken dürfen und woran wir Anteil haben dürfen, es kommt von Gott. Wer immer nur darauf bedacht ist, seine Stärke und seinen Gewinn und seine Vorteile und seinen Erfolg zu betonen, der beweist, wie sehr sein Leben und auch sein Selbstbewusstsein, seine Sicht von sich selbst davon abhängig ist, was er leistet. Und vor allem, dass andere das auch an ihm sehen und bewundern. Meine Mutter sagte immer, wer angibt, der hat's nötig, wenn ich unter solchen litt, die stets ihre Stärke oder ihre teuren Spielzeuge oder sowas anzeigen mussten. Wer angibt, der hat's nötig. Er ist so arm, dass er davon abhängig ist, dass andere ihn bestätigen, mit Applaus oder mit Neid. Aber wie kommt es dazu, dass jemand es nicht mehr nötig hat, anzugeben? Es nicht mehr nötig hat, sich über andere zu stellen und trotzdem nicht in Selbstmitleid oder Verzweiflung verfällt. Paulus hatte als junger Mann so vieles angesammelt, so vieles erstrebt, was ihm zu einer großen Karriere verhalf. Aber als er Jesus kennenlernte und erkannte, wer Jesus ist, da wurde alles, was ihm vorher wichtig war, ja alles, womit er sich vor anderen rühmte und erhob, völlig wertlos, ja sogar stinkend und dreckig. Paulus erkannte nämlich, es gibt nichts Besseres, als mit Jesus Gemeinschaft zu haben und zu ihm zu gehören. Und das veränderte seine gesamte Sicht. Und er hat verstanden, ich kann es nicht durch meine Werke oder durch meine Leistung verdienen, mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Sondern Jesus schenkt es. Jesus schenkt es. Unverdient. Aus Gnade. Also habe ich nichts zu rühmen. Aber ich gehöre zu Jesus. Darum habe ich auch nicht mehr nötig, anzugeben. Darum habe ich nicht mehr nötig, mich an höchste Stelle zu stellen. Ich kann mich erniedrigen. Durch den Glauben können wir andere höher achten als uns selbst, können wir uns demütig erniedrigen, ohne bitter zu werden. Nun hat der Glaube diese Wirkung in deinem Leben, in meinem Leben. Nun, das geschieht nicht immer von einem Tag auf den anderen. Und manchmal kommen solche Gedanken immer wieder auf. Aber es ist wichtig zu verstehen, im Glauben steckt diese Kraft. Ein neues Verständnis, eine neue Sicht, eine neue Haltung zu unserem eigenen Leben, zu unserem eigenen Stand, zu unserem eigenen Ego zu finden. Und mehr noch, zu dieser Bescheidenheit des Glaubens gehört auch, dass Paulus die schweren und unbequemen Umstände in seinem Leben getrost annehmen konnte. Er nennt sich nicht einen Gefangenen Roms oder einen Gefangenen des Kaisers Nero, obwohl das doch auch zutreffend wäre, oder? Nein, er nennt sich einen Gefangenen Christi Jesu. Er ist um Jesu willen gefangen worden. Weil er Jesus gepredigt hat. Weil er Jesus bezeugt hat. Nicht wegen irgendeinem Verbrechen oder einer Betrügerei. Und das ist durchaus wichtig. Aber um Jesu willen ist er bereit und er schämt sich nicht für die Ketten. Und er weiß sogar, letzten Endes hat Jesus alles unter Kontrolle. Jesus lässt zu, dass ich hier gefangen bin. Sein Wille geschehe. Er meint es ja gut mit mir. Oh, ich kann ein Gefangener Jesu sein, weil ich weiß, er ist der Herr über alles. Und wenn ich durch Gottes Willen hier in die niedrigste und unbequemste Position einnehmen soll, ich kann es ertragen. Denn ich weiß, es dient dennoch der Ehre meines Retters Jesu. Und letzten Endes auch mir zum Segen. Ich bin ein Gefangener Christi Jesu. Und so können auch wir schwere Umstände demütig, aber glaubensfest bestehen. Ich bin ein Kranker Jesu Christi. Ich bin ein Armer Jesu Christi. Ich bin ein Verachteter, aber Jesu Christi. Ich bin ein von der Welt Betrogener, aber ich bin Jesu Christi. Glaube macht bescheiden. Ehrenvoll und belastbar bescheiden. Und das Zweite, was wir hier finden, ist, Glaube verbindet persönlich. Paulus gebraucht nicht nur für sich selbst einen besonderen Beinamen, sondern auch für die Adressaten und auch für Timotheus, der den Brief mitverfasst hat. Versorgt er mit ganz individuellen Titeln. Aber es sind keine Beinamen, die bloß vor Verwechslung schützen, so wie an Karl dem Schmied und an Brigitte, die so gut malen kann oder so, um sie nur zu identifizieren, sondern es sind alles Beinamen, die etwas mit dem Glauben zu tun haben. Mit jedem einzelnen Titel drückt Paulus die persönliche Liebe und Wertschätzung aus, und zwar aufgrund der besonderen Verbindung, die durch den Glauben besteht. Und da haben wir Timotheus. Paulus nennt ihn der Bruder. Im Brief an Timotheus, den Paulus an Timotheus schreibt, da nennt er ihn mein echtes Kind im Glauben. Aber hier ist nicht Timotheus der Adressat, sondern er war mit dabei, als Paulus diesen Brief verfasst hat. Und er trägt das Anliegen mit und teilt die Botschaft, die Paulus hier verfasst hat. Und Philemon soll wissen, Timotheus ist ein Bruder im Herrn. Paulus bestätigt, Timotheus ist ein Kind Gottes. Und das macht ihn zu meinem und zu deinem Bruder. Das verbindet uns. Der Glaube macht uns zu Geschwistern, zu Brüdern, weil wir einen gemeinsamen Vater haben, nämlich Gott, der uns in seiner Liebe zu Kindern Gottes wiedergeboren hat. Und das verbindet. Es schenkt Vertrauen. Wenn ich in einem fremden Land bin, wo ich niemanden kenne, wo ich von niemanden weiß, ich bin gewiss, ich würde immer zuerst eine Gemeinde aufsuchen. Und wenn ich wahre Christen finde, dann habe ich Brüder gefunden. Und obwohl ich sie vielleicht vorher noch nie gesehen habe, ich würde von vornherein ihnen vertrauen. Warum? Weil ich weiß, wir haben einen Vater. Weil ich weiß, Gott wirkt in ihnen und hat etwas in ihnen verändert, was uns verbindet. Timotheus, der Bruder, hat diesen Brief mitgeschrieben. Die Situation, in die Paulus hier hineinschreibt, sie ist nicht ganz einfach. Es ist eine komplizierte Situation. Aber das, was er schreibt und den Rat, den er gibt, der ist nicht einseitig, nicht voreingenommen, nicht berechnend oder parteiisch. Nein, auch Timotheus, der Bruder, ist der gleichen Überzeugung. Und das soll Vertrauen fördern. Timotheus, der Bruder. Und dann kommt Paulus zu den Adressaten. Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter. Nun, das Pronomen unserem, es kann sich auf einen oder beide Titel beziehen. Ich vermute, dass es sich eher auf beide Titel bezieht. So wie, wenn wir schreiben würden, unserem Mitarbeiter und Geliebten, dann zählt das unseren gleich doppelt. Ja, gilt für beides oder kann für beides gelten. Und hier im Griechischen ist es genauso. Wie dem auch sei, Paulus schreibt nicht nur einem Mann namens Philemon unter der Postleitzahl und in dieser Straße, sondern er nennt ihn unseren Geliebten. Und das ist mehr als lieber Philemon. Paulus bezeugt hier wirklich herzliche Verbundenheit. Echte Freundschaft. Philemon kommt nur in diesem Brief vor. Alles, was wir über diesen Mann erfahren können, finden wir in diesem Brief und durch ein paar Indizien aus dem Kolosserbrief. Und dann gibt es noch ein paar ungesicherte Überlieferungen der Kirchenväter. Doch Philemon, er wohnte in Kleinasien, im sogenannten Lykostal, vermutlich in Kolosse. Paulus war bis dahin selbst nicht in Kolosse gewesen. Aber er kennt Philemon offensichtlich persönlich. Wahrscheinlich sind sie sich in dem nahegelegenen Ephesus begegnet. wo Paulus länger predigte und lehrte. Er hat dort sogar eine Art Predigerschule geleitet. Und vielleicht war Philemon durch eine Geschäftsreise oder andere Verpflichtungen in dieser wichtigen Hafenstadt und kam durch die Begegnung mit Paulus zum Glauben, was später in dem Brief angezeigt wird. Und Paulus, er gewann ihn lieb. Philemon, du bist unser Geliebter. Timotheus und ich, wir haben dich in unser Herz geschlossen, seitdem wir dich kennengelernt haben. Der gemeinsame Glaube fördert wahre und herzliche Bruderliebe. Und dazu passt auch, dass Paulus ihn unseren Mitarbeiter nennt. Philemon ist tätig und wirksam. Er unterstützt die Gemeinde. Er fördert das Evangelium. Bestimmt hat er evangelisiert, vielleicht hin und wieder gepredigt. In seinem Privathaus versammelte sich die Gemeinde. Er nahm gerne Gäste auf und er diente dem Reich Gottes, wo er nur konnte. Und Paulus, er erkennt es dankbar an. Philemon, du bist unser Mitarbeiter. Durch den Glauben sind wir sowohl in der Liebe als auch im Werk miteinander verbunden. Wir dienen zusammen. Und nun geht die Adressatenliste aber etwas unerwartet weiter. Im Brief wird Philemon eigentlich fast ausschließlich als Einzelperson angesprochen. Es ist ein persönlicher Brief. Der Großteil ist in der zweiten Person Singular verfasst, also du, dir, dich. Philemon ist als Einzelperson angesprochen. Aber Paulus, er schließt noch weitere Personen ein, an die der Brief indirekt ebenfalls gerichtet ist. Sie sollten den Brief auch lesen und sollten in die Situation mit hineingenommen werden. Da haben wir zum einen Apphia. Paulus nennt sie die Schwester. Und das ist ein ganz wunderbares Zeugnis, wie ich finde. Denn zur damaligen Zeit waren Frauen insbesondere in geistlichen Angelegenheiten oftmals überhaupt nicht gefragt. Also wenn es um den Glauben geht, dann sprach man eigentlich gar nicht mit Frauen. Aber Paulus, er schreibt die Frau Apphia an und er bestätigt, sie ist eine Schwester. Natürlich war Paulus nicht mit ihr direkt verwandt. Aber durch den Glauben gehört auch sie zu den Kindern Gottes. Und darum bestätigt Paulus, sie ist eine Schwester. Paulus wusste genug über Apphia, er kannte sie womöglich auch persönlich, dass er wusste, sie ist ein Kind Gottes. Sie ist meine Schwester. Ich bin durch den Glauben mit ihr verbunden. Das Christentum hat wesentlich dazu beigetragen, dass Frauen als ebenwertig geachtet werden. Der Apostel Petrus, er nennt sie Miterben der Gnade des Lebens. Und so schätzt auch Paulus sie als Schwester im Herrn. Höchstwahrscheinlich ist Apphia Philemons Ehefrau gewesen. Damit wäre sie mit diesem Thema Ehe vertraut und auch mit einbezogen, denn die Hausfrau, sie hat täglichen Umgang mit den Dienern, die in dem Haus waren. Und trotzdem ist es bedeutend, dass Paulus sie mit anschreibt, sie mit erwähnt hier. Sie soll nicht nur nach der Diskussion der Männer hören, was sie entschieden haben, sie soll Teil der Überlegungen und Gebete, des Nachdenkens und auch der Entscheidung sein. Apphia ist eine Schwester. Paulus weiß, als gläubige Schwester und Ehefrau kann sie Philemon beistehen und helfen, einen guten und einen geistlichen Umgang zu pflegen in diesem Problem. Und wohl auch selbst von diesem Brief profitieren. Ja, auch sie kann sich selbst prüfen, ob sie bereit ist, hier im Glauben eine Position einzunehmen, geistlich voranzugehen. Und als drittes wird noch ein Mann namens Archippus genannt. Paulus nennt ihn unseren Mitkämpfer. Das ist militärische Sprache. Doch Archippus war nicht Soldat, sie kämpften nicht gemeinsam in einer Armee, sondern es ist der geistliche Kampf, den Paulus hier meint, in dem sie gemeinsam tätig waren und tätig sind. Paulus bezeichnet solche als Mitkämpfer, die nicht nur mitarbeiten am Werk des Herrn, sondern auch in besonderer Weise für Christus gelitten haben. In 2. Timotheus 2, da schreibt Paulus, nimm teil an den Leiden als ein guter Kämpfer Christi Jesu. Archippus, er hat gekämpft für den Glauben. Er war wahrscheinlich ein Ältester. In Kolosser 4, Vers 17, da schreibt Paulus, sagt Archippus, sieh auf deinen Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Einige Ausleger gehen davon aus, dass Archippus der Sohn von Philemon und Apphia ist, und das ist möglich. Er ist aber vor allem wohl ein Diener am Wort und er trägt Mitverantwortung in der Gemeinde. Er hat ein Amt, ein Dienst. Und durch den Glauben sind Paulus und Timotheus und Archippus als Leidensbrüder für den Herrn miteinander verbunden. Sie haben gemeinsam für das Evangelium gegen Widerstände gekämpft und mit Schweiß und mit Tränen und unter Schmerzen ihren Glauben bewährt. Er ist ein Mitkämpfer. Studenten in Universitäten, die sprechen sich gerne als Kommilitonen an. Das ist lateinisch für Mitkämpfer. Aber hier bei Paulus hat es eine viel persönlichere Aussagekraft. Archippus hat seinen Glauben in der Feuerprobe bewährt. Er ist fest und standhaft und treu, und Paulus und Timotheus, sie konnten das bezeugen. Sie haben es mit ihm gemeinsam durchgestanden, durchgelitten. Der Glaube, er verbindet und er rüstet die Christen zum geistlichen Kampf und zur Bewährung in Bedrängnissen. Ist es nicht wunderbar? Was wir allein durch diese Beinamen über den Glauben lernen, wie er die Beziehungen verändert. Ja, wie der Glaube uns zusammenbindet als Christen, wie nichts und niemand sonst auf der Welt. Und darf ich fragen, erlebst du das, lieber Bruder, liebe Schwester? Erlebst du das? Verbindung im Glauben, Vertrauen, Zusammenhalt, Einheit, Bewährung, Unterstützung. Nun, darauf sollten wir hinarbeiten, als Gemeinde. Egal, ob wir ein Jahr oder 11 Jahre bestehen oder 250 Jahre. Das muss unser Ziel sein. Diese Verbindung im Glauben. Und wir sollten in der Lage sein, fähig sein, ja, darauf hinarbeiten, dass wir einander solche Beinamen geben können, wie Paulus. Ah, Schwester X, meine Gebetskämpferin. Und Bruder Y, meine feste Stütze in meinen Versuchungen. Und Bruder Z, mein barmherziger Erklärer des Glaubens. Und frage dich doch auch einmal selbst oder deine Geschwister um dich herum, wie sind wir im Glauben verbunden? Bin ich dir in irgendeinem Bereich eine Hilfe im Glauben? Wo können wir einander stärken, ermutigen, beistehen und fördern? Wie können wir unsere Beziehung im Glauben ausbauen und festigen, dass wir gemeinsam davon profitieren können? Doch warum schreibt Paulus eigentlich an sie alle und nicht nur an Philemon in dieser privaten Angelegenheit? Und es geht ja noch weiter. Nach Archippus schreibt Paulus noch an die ganze Gemeinde, die sich in Philemons Haus trifft. Auch sie, die ganze Gemeinde ist mit angeschrieben. Manche spekulieren, Paulus will hier besonderen Druck auf Philemon ausüben. Er macht es öffentlich, damit Philemon nichts anderes tun kann, als dem zu folgen, was Paulus rät. Aber das ist natürlich eine dreiste Unterstellung. Aber natürlich nennt Paulus diese indirekten Adressaten neben Philemon, dem dieser Brief hauptsächlich gilt, nicht nur irgendwie pro forma, nicht nur aus Höflichkeit. Natürlich hat er sich da was bei gedacht. Nein, die besondere Verbindung des Glaubens, Sie bringt uns auch in eine besondere Verantwortung im Glauben miteinander. Die Sache, sie war eine Privatangelegenheit, aber doch der ganzen Gemeinde bekannt. Sie trafen sich in Philemons Haus und sie haben mitbekommen, was für Schwierigkeiten nun entstanden sind mit dem entflohenen Knecht. Und sie waren vielleicht ratlos, sie waren unsicher. Sollen wir etwas tun? Können wir Philemon darauf ansprechen? Wie sollen wir überhaupt darüber denken? Und Paulus, er schreibt diesen Brief und er rät, wie Philemon im Glauben auf all das reagieren kann, was ihm hier widerfahren ist. Wie er im Glauben Zeugnis geben kann von dem, was für einen Unterschied Glaube macht. Gerade auch in solchen scheinbar natürlichen privaten Angelegenheiten. Er schreibt an Apphia, der Schwester, damit sie Philemon als Schwester im Glauben dazu ermutigen kann, zu vergeben. Und nicht auf Rache auszusinnen. Er soll nicht um ihren Respekt oder um ihre Achtung als Ehefrau fürchten müssen, sondern sie soll ihm vielmehr unterstützen im Guten, weil sie auch eine geistliche Unterscheidungskraft hat. Sie soll ihren Ehemann unterstützen. Geh im Glauben voran. Und Archippus, kämpfe mit Philemon gegen sündige Gedanken, gegen Stolz und gegen Rachegefühle und gegen Bitterkeit. Sei auch ihm ein wahrer Mitkämpfer in diesem geistlichen Kampf, der um diese Sache mitzukämpfen ist. Und ganze Gemeinde, lasst keine falsche Lästerei zu, keine falschen Gerüchte aufkommen. Könnt ihr euch nicht auch vorstellen, was hier plötzlich vielleicht an Gerüchten in der Gemeinde umherging? Na, wie hat Philemon wohl seine Diener behandelt? Bestimmt ist er zwar äußerlich fromm, gibt sich als Gönner und Wohltäter, aber sobald die Gemeinde aus seinem Haus fort ist, ist er der größte Tyrann. Bestimmt geschieht es Philemon zu Recht. Nun, solche Gedanken, sie kommen doch so schnell auf. Diese scheinbar private Thema hatte das Potenzial, die ganze Gemeinde zu spalten. Und Paulus hofft darauf, dass die geistliche Verbindung des Glaubens zu einer guten und geistlichen Verantwortung und Hilfe füreinander führt. Und wenn der Entlaufene zurückkommt, Onesimus, und er ist gläubig geworden und er will Gemeindeglied werden, wie nützlich ist es da, wenn sie hier schon mit hineingenommen werden? Und dann umso angemessener und umso besser mit dem Ergebnis umgehen können, diese Situation feinfühlig und geistlich annehmen können. Wenn Sie verstanden haben, hier ist Vergebung angemessen. Und letztendlich, diese Situation, sie könnte zur Spaltung der Gemeinde führen. Aber wenn Philemon die Hilfe der Gläubigen annimmt und die Gemeinde bereit ist, im Glauben und liebevoller Verantwortung voranzugehen, dann kann dieses schwierige Thema zur Stärkung der ganzen Gemeinde werden und zum Zeugnis für die Gläubigen und Ungläubigen in der Umgebung. Ist es nicht so? Wo gemerkt wird, wo erfahren wird, wo gespürt wird, diese Situation, die scheinbar nichts mit dem Glauben zu tun hat. Eine Hausangelegenheit. Aber schaut einmal, wie dieser Christ mit dieser Situation umgegangen ist. Das ist bemerkenswert. Was der Glaube für einen Unterschied gemacht hat in seinem Haus und in der Gemeinde. Davon haben wir noch nie gehört. So etwas haben wir noch nie erlebt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, das Privileg der geistlichen Verbindung bringt uns auch in Verantwortung miteinander. Und da, wo diese Verantwortung als das wahrgenommen wird, wozu es gedacht ist, nicht um einander auszuspionieren oder um einander schlecht zu machen, sondern um einander zu helfen, die Mängel auszufüllen, im geistlichen Dienst zu unterstützen, da wird Christus verherrlicht. Und da wird die Verbindung des Glaubens gekrönt zur Ehre Jesu Christi. Und ein letzter und dritter Punkt. Glaube versorgt und befreit. Dieser Brief ist ein praktischer, aber kein rein pragmatischer Brief. Das heißt, es geht um ganz konkrete Probleme, um ganz praktische Lebenssituationen, um schwierige Entscheidungen. Aber es geht um eine geistliche Lösung davon. Nicht um einen bloß sozialen Kompromiss oder einen therapeutischen Ansatz. Es geht um eine geistliche Lösung. Nun, wie ist es möglich, dass aus einer Gemeinde eine Gruppe von Gläubigen werden kann, die nicht ein Haufen von Konkurrenten sind, eine Sammlung solcher, die um die ersten Plätze kämpfen, die sich bekämpfen und einander misstrauen und nachtragend sind, sondern Gläubige, die Kraft haben, den anderen höher zu achten als sich selbst und sich freuen können an all dem Guten und Nützlichen, das uns in der Verbindung und in der Beziehung zu dem Bruder oder der Schwester vom Herrn geschenkt ist. Wie ist es möglich, dass ein Herr einem Sklaven vergeben kann? Wie ist es möglich, dass ein Mann das Unrecht, das ihm zugefügt wurde, nicht mit Rache, sondern mit Vergebung beantworten kann? Wie ist es möglich, dass wir in der Verbindung des Glaubens einander dienen können? Dass der Glaube dieses Wunder einer veränderten Handhabung, einer veränderten Reaktion, einer veränderten Gesinnung in den ganz natürlichen Lebensbereichen wirken kann. Nun, das formuliert Paulus in der Grußformel. Normalerweise war die übliche Begrüßung in einem Brief nach dem Verfasser und den Adressatenangabe: Freue dich oder freut euch. Doch Paulus erfüllt die Grußformel mit einem doppelten Segenswort. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus wünscht ihnen nicht nur Freude. Oh, ich hoffe, dass all die schlechten Gedanken bald vorbei sind und ihr euch bald wieder freuen könnt. Er wünscht ihnen Gnade in dieser Sache. Und fällt euch auf, hier schreibt er im Plural. Gnade euch. Er schreibt nicht nur Philemon, ich wünsche dir Gnade. Gnade euch, euch allen, die daran beteiligt sind, Philemon und Apphia und Archippus und der ganzen Gemeinde. Gnade euch, ihr braucht Gnade, damit echter Friede einkehren kann in diese Situation. Nun, woher kommt diese Gnade? Und woher kommt wahrer Friede? Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das kommt nicht aus uns selbst. Das kommt nicht aus einem guten Willen oder einem klaren Verstand. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zu Beginn eines jeden Menschen, der ein Christ wird, der zum Glauben kommt, steht Gnade von Gott. Steht nicht sein Werk, steht nicht sein Wille. Gnade von Gott. Hier ist der Anfang. Und jedes Kind Gottes hat vor allem eins erfahren: rettende und freie Gnade von Gott durch Jesus Christus. Kein Mensch hat sich die Gemeinschaft und die Aufnahme in die Familie Gottes verdient. Das Problem ist nämlich unsere Sünde. Wir sind Sünder. Und deswegen reagieren wir von Natur aus sündig. Das müssen wir uns gar nicht vornehmen. Das müssen wir nicht mal planen. Wir müssen nicht mal lernen, wie man sündig reagiert. Ich muss meinen Kindern nicht beibringen, wie sie einander anschreien, wenn der eine dem anderen Unrecht tut. oder wie sie versuchen, dem anderen zu hauen oder zu kratzen. Nichts davon muss ich ihnen beibringen. Das ist die natürliche Reaktion des Menschen. Eine sündige Reaktion. Und das ist das Problem der Sünde. Es durchsetzt und durchzieht alle Beziehungen unseres Lebens. Wir nennen es radikale oder völlige Verdorbenheit. Alles, was wir tun, ist durchtränkt von Stolz und Selbstsucht und falschen Lüsten und ungerechten Zielen. Und darum ist unsere natürliche Reaktion Sünde in allen Bereichen unseres Lebens. Und außerdem macht uns unsere Sünde zu Feinden Gottes. Wir verdienen für unsere Sünde Gericht, Bestrafung, Rache von Gott. Aber von Gott kommt auch Gnade. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, der ist für Sünder wie dich und mich, am Kreuz gestorben, um für unsere Sünde zu bezahlen. Und alle, die daran glauben, dass aus freier und reiner Gnade all unsere Sünden allein in Jesus Christus bezahlt sind, die erklärt Gott zu seinen Kindern, befreit von der Herrschaft der Sünde. Sie haben ihre Sünden und ihr Unvermögen erkannt und wissen, ich bin ein sündiger Mensch, aber Gott ist voller Barmherzigkeit und Erbarmen. Er hat mich durch Jesus Christus gerettet, obwohl ich nichts Gutes verdient habe. Ich bin der Niedrigste, aber Gott hat mich erhöht. Ich habe nichts verdient, aber Gott hat mir vergeben. Ja, allen, die an Jesus glauben, schenkt Gott wahren Frieden. Mit ihm selbst, mit Gott, unserem Schöpfer. Und durch Jesus all die Vergebung all unserer Sünden, durch Jesu Tod und Auferstehung. Er befreit uns von unserer Schuld. Und er schenkt seinen Kindern weiter Gnade im Leben, um nun ein erneuertes Leben zu führen, nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, sondern dass wir zum ersten Mal in unserem Leben auf eine Situation nicht nur sündig reagieren können, sondern geistlich und gut. Gnade, um gegen Sünde anzukämpfen. Gnade, um in Liebe zu leben. Gnade, um die Geschwister im Glauben aufzuerbauen. Gnade, um in dieser Welt Zeugnis von Jesus zu geben, der unser Leben verändert. Und da, wo die Gnade Gottes kräftig ist, da entsteht ein Friede, den diese Welt nicht geben kann, den diese Welt nicht schaffen kann, den diese Welt nicht kennt. Ein Friede, der darin besteht, dass alle Gläubigen Gnade erfahren haben und darum gnädig mit den Fehlern und Schwächen anderer umgehen können. Ein Friede, der darauf ruht, dass wir alle einen Vater haben, Gott selbst, und so im Glauben geschwisterlich verbunden sind. Und wir alle einen Herrn haben. Egal ob Sklave oder Herr, egal ob Tellerwäscher oder Millionär, wir haben einen Herrn, Jesus Christus. Wir haben einen Herrn. Gnade und Friede kommt von unserem Herrn, Jesus Christus. Philemon, auch du hast einen Herrn. Genauso wie Onesimus einen Herrn hat. Jesus Christus. Er ist für uns gestorben und er hat uns erkauft mit seinem Blut und darum leben wir für ihn und wir suchen seine Ehre. Er ist ein guter Herr und er führt uns zum Frieden. Dieser Glaube, der durch Gnade zum Frieden führt, der ist praktisch und tatsächlich wirksam in jeder Lebenslage und in jeder Beziehung. Es prägt unser Denken, unser Reden, unser Handeln. Überall, wo Sünde hindurchgedrungen ist, überall da ist auch Glaube wirksam und macht einen Unterschied. Glaubst du an Jesus Christus? Hast du seine Gnade erfahren in der Vergebung deiner Sünden, sodass du befreit bist zum Guten, zum geistlichen Umgang? Ist seine Gnade wirksam in deinem Leben? Hast du erkannt, dass er der Weg zum Frieden ist? So schenke Gott auch uns heute Morgen, was Paulus hier den Adressaten dieses Briefes wünscht. Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten.